Steht ein bisschen weit hinten. Ne? Also zu meiner Zeit war der Tisch immer weiter vorne. Oder? Ich muss doch ins Licht. Es werde Licht, selbst wenn ich da nichts mehr sehe. Sie sehen mich besser. Der Moderator Helmut Graupen hat gesagt, ich soll ein paar Worte zu mir sagen, war ich gar nicht drauf gefasst. Ganz kurz etwas zu der Arbeit, die ich mache seit 2 Jahren. Ich bin beim Missionarisch-Ökumenischen Dienst und begleite und coache da Leute. Also zum Beispiel halte ich selbst so gut wie keine Predigten mehr, aber ich begleite und coache Leute, die Predigten halten und die das lernen. Vikarinnen und Vikaren, ihre Ausbildung und ehrenamtliche Prediger, Lektoren und Predikanten in der Weiterbildung. Das ist das eine. Das andere, ich begleite Gemeinden in ihrer Entwicklung, in ihrer missionarischen Entwicklung, Menschen zu erreichen, die bisher nicht kommen. Mitunter geht es da auch um Strukturen und ich bin dann bei Presbyteriumsklausuren, Gemeindeversammlungen und so weiter. Und das Dritte, ich gestalte Kurse zum Glauben, nicht für Gemeinden, sondern für Mitarbeitende in diakonischen Einrichtungen. Krankenhäuser, Sozialstationen, Einrichtungen für Behinderten, Einrichtungen der Jugendhilfe. Und die Mitarbeitenden dort können sich für ein paar Tage zurückziehen in ein Tagungshotel, werden dafür vom Arbeitgeber freigestellt und wir beschäftigen uns mit den Grundlagen des Glaubens. So viel zu mir. Und ich finde es so schön, dass heute Klavier spielt der Tobias Seifert, der im selben Ort wohnt, einem Stadtteil von Neustadt wie ich. Wir sind fast Nachbarn und auch zusammen in einem Hauskreis. Und es ist so schön, dass es ihn gibt und so schön, dass er heute hier ist. Auch ist mir viel wert. Ja, und ich wollte die Predigt eigentlich beginnen mit einem Witz. Ich wollte so richtig witzig starten und das passt jetzt aber gar nicht mehr, nachdem die Verstorbenen vorgelesen wurden und für sie gebetet wurde. Das wusste ich gar nicht und das hat mich auch so bewegt, so mitgenommen. Da waren viele Namen von Menschen, die ich seit vielen Jahren kenne und das hat mich auch jetzt richtig betroffen gemacht. Und die Predigt wird etwas ernster, als ich sie geplant hatte. Ich hoffe, es ist für Sie okay. Das Thema ist Trost. Ich will dir Trost geben, mehr als ein Pflaster. Ich habe dieses Wort Trost immer versucht zu vermeiden. So etwa 800 Ansprachen anlässlich von Beerdigungen habe ich gehalten in 20 Jahren. Und ich habe das Wort Trost freiwillig nie benutzt, selbst wenn es im Predigttext vorkam. Was sicherlich auch damit zusammenhängt und das ist mir sehr präsent, dass dieses Wort Trösten in unserer Sprache fast nur in negativen Zusammenhängen vorkommt. Man spricht von billigem Trost. Man wirft der Kirche vor, sie vertröste Menschen aufs Jenseits. Für die Verlierer gibt es den Trostpreis. Und im Gottesdienstthema kommt auch das Trostpflaster vor, aber das verkleistert ja eine seelische Wunde nur oberflächlich, die eigentlich geheilt werden müsste. Ich habe immer versucht, mit anderen, wie ich fand, weniger missverständlichen Worten auszudrücken, was Trost meint. Aber heute kann ich ja nicht kneifen. Ich wurde gebeten, über das Thema Trost zu predigen. Wenn ich mit einem Wort Probleme habe, wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann mache ich es so, dass ich einfach nachschaue, wie das Wort in der Bibel benutzt wird. Und das ist eine Sache, die ich auch jedem von Ihnen für jede Lebenslage empfehlen kann. Deshalb ist auch meine Predigt ganz einfach aufgebaut, nämlich erstens Trost im Alten Testament und in der hebräischen Sprache, zweitens Trost im Neuen Testament und wie kommt das in der griechischen Sprache vor und drittens ein ganz besonders schönes Trostzitat aus dem Heidelberger Katechismus, ein wunderschöner Satz aus einer der Bekenntnisschriften der Reformation und wir bereiten uns ja gerade vor auf das Jubiläumsjahr der Reformation. Ein Satz, der so schön ist, dass Sie ihn unbedingt auswendig lernen wollen und auch mit nach Hause nehmen wollen. Sie bekommen am Ausgang den Satz nochmal schriftlich. Trost hebräisch im Alten Testament. Das hebräische Wort, das im Deutschen meist mit Trösten übersetzt wird, heißt Nicham und das heißt wörtlich mit Seufzen und mit Leiden. Wie das geht, das mit Seufzen und mit Leiden, das kann man im Alten Testament von Hiobs Freunden lernen. Und sie sind für mich die Paten dieses Verständnisses von Trost. Ich erzähle Ihnen kurz den Zusammenhang. Hiob ist ein frommer, ein rechtschaffener Mann, wohlhabend, beschenkt mit 10 Kindern, riesigen Viehherden und großem Besitz. Es heißt im Buch Hiob schlicht, er war reicher als alle. Im Alten Testament gibt es dieses Buch Hiob, das nach ihm benannt ist und seine Geschichte erzählt. Gleich am Anfang des Buches verliert Hiob alle seine Kinder und alles, was er hat, an einem einzigen Tag. Und dann wird er auch noch krank, bekommt Geschwüre von der Fußsohle bis an den Scheitel. Nur seine Frau bleibt ihm. Aber die ist ihm kein Trost, sondern rät: Sage Gott ab und stirb. Zum Glück aber hat Hiob 3 gute Freunde. Die wohnen zwar weit entfernt, hören aber von seinem Unglück und reisen an, um, wie es heißt, Hiob zu beklagen und zu trösten. Als sie ihn sehen, wie Hiob da in der Asche sitzt, ist das nicht eine treffende Formulierung? Wer des Trostes bedürftig ist, sitzt in der Asche. Also als sie ihn so sehen, wie er in der Asche sitzt, erkennen sie ihn nicht wieder. Die Bibel sagt, sie erheben ihre Stimme und weinen, sie zerreißen ihre Kleider, sie werfen Staub gen Himmel und auf ihr Haupt und sitzen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und reden nichts mit ihm. Denn sie sehen, dass der Schmerz sehr groß ist. Heute redet man viel von Einfühlungsvermögen, von Empathie. Was ist das, ein Einfühlungsvermögen? 7 Tage und 7 Nächte den Mund halten und schlicht bei einem Trostbedürftigen sitzen. In der Asche. Ein wenig von dieser alttestamentlichen Empathie hat sich auch in unsere Kultur gerettet. Ich habe das öfter erleben dürfen. Das Aushalten bei Trostbedürftigen in der Stille, auch wenn es keine 7 Tage und 7 Nächte waren. Das Ausharren in der Totenruhe. Ein Mensch ist gerade gestorben und da kommen Freunde, Nachbarn, die nächsten Angehörigen. Er liegt in seinem Totenbett und alle schweigen. Zeit spielt keine Rolle. Termine spielen keine Rolle, die sind irgendwie aus der Zeit gefallen, unwichtig geworden. Stundenlanges Schweigen, Ausharren. Und ab und zu stimmt vielleicht jemand ein Lied an, dann wieder Schweigen. Einfach da sein. Hiobs Freunde sehen ihn niedergeschlagen in der Asche sitzen, sie setzen sich zu ihm, schweigen wie er, gehen auf Augenhöhe zu Hiob. Trost findet auf Augenhöhe statt. Deshalb ist es so wichtig, im Krankenhaus bei einem Besuch nicht stehen zu bleiben, sondern sich einen Stuhl zu nehmen, selbst wenn die meistens Mangelware sind in den Krankenhäusern. Und so auf Augenhöhe mit einem, der da liegt, zu reden. Einfach da sein. Sich nicht zurückziehen, wie viele das heute tun, wenn sie von Krankheit, Leid und Unglück hören, sondern kommen. Und da sein, still mitleiden. Das ist Trost in der Sprache und Kultur des Alten Testaments. Wer heute Trost braucht, erlebt so oft, dass alle sich zurückziehen. Trauernde fallen oft aus ihrem sozialen Netz, obwohl sie es dann, gerade dann, besonders bräuchten. Weil die Leute nicht wissen, was sie sagen sollen, wie sie umgehen sollen mit dieser Situation, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Wir winden uns und denken, ich finde nicht die richtigen Worte. Von Hiobs Freunden können wir lernen, aufs Reden kommt's auch gar nicht an. Trauer ist so vielfältig, die Menschen so vielfältig und jeder trauert auf seine Weise. Wir können gar nicht wissen, welche Worte jetzt gut tun würden. Und das macht auch gar nichts. Nach Beerdigungen reden Trauernde oft lange darüber, wer da war. Das Dasein der Menschen empfinden sie als Trost, nicht die Worte. Der Trost besteht im Dasein. Und wie schön, dass das ja auch der Name Gottes im Alten Testament ist. Gott stellt sich so vor, dem Mose: Ich bin der, ich bin da. Wenn wir also da sind, dann machen wir es so wie Gott. Trost ist Dasein, Trauer aushalten und so wirklich mitleiden. Und dann nicht reden, sondern konkret helfen. Das haben Hiobs Freunde dann leider nicht konsequent durchgehalten. Nach 7 Tagen und 7 Nächten haben sie dann nämlich doch den Mund aufgemacht. Und leider ist es just in diesem Augenblick mit ihrer Vorbildfunktion vorbei. Sogar Gott selbst gibt zu Protokoll, dass die drei besser ihren Mund gehalten hätten. Und damit sind sie eigentlich untypisch für das Alte Testament, wo Trösten nicht reden heißt, sondern konkret handeln, so konkret wie möglich. Wenn jemand in deiner Nachbarschaft krank ist, stell einen Obstkorb vor die Tür, mach ein kleines Geschenk. Wenn du redest und jemand trauert, biete ganz konkret deine Hilfe an. Nicht große Reden, sondern kann ich dich zum Arzt fahren? Kann ich für dich einkaufen? Kann ich dir helfen, deine Steuererklärung zu machen? Nach dem Tode eines Menschen sind Trauernde oft völlig überfordert mit Rechnung, Versicherung, Bankverbindung, Steuern, auch wenn ihnen das sonst nie eine Mühe gemacht hat. Aber dann stapeln sich die Papiere, weil dafür keine Energie mehr da ist. In dieser Situation ist konkrete Hilfe ein echter Trost. Trauernde hören ja oft, wenn du mich brauchst, dann melde dich. Wenn ich was für dich tun kann, dann sag es. Solche Sätze sind gut gemeint, aber völlig sinnlos. Trauernde werden sich nicht melden, die haben genug mit ihrer Trauer zu tun. Und ihr, die ihr trauert und Trost braucht, habt Verständnis dafür, dass die anderen viele Fehler machen und nicht wissen, was sie tun sollen, was sie reden sollen. Denkt daran, wie unbeholfen ihr wärt in deren Lage. Also einfach da sein, auf Augenhöhe gehen, konkrete Hilfe anbieten, das ist Trost im Sinne des Alten Testaments. Und ich denke, all das kann wunderbar in einer christlichen Gemeinde geschehen. Viele Trauernde machen ja die Erfahrung, dass Gemeinde trostreicher ist als Familie. Vielleicht, weil die Dosierung von Nähe und Distanz in einer Familie nicht so optimal ist. Dort ist man sich oft zu nah, um Trost spenden zu können. In der Gemeinde teilt man sein Leben auf andere Weise und teilt auf andere Weise Schmerz und empfängt Trost. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist ein Leib und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das ist hebräisch Nicham, mitleiden, mitseufzen. Und genau übrigens, das meint auch das Wort kondolieren. Das kommt vom lateinischen dolor, doloris, der Schmerz. Kondolieren heißt also kondolieren, zusammen Schmerz empfinden, mitempfinden von Schmerzen. Kommen wir zum zweiten, groß griechisch im Neuen Testament. Und ich bin ja eben schon fast rübergeschwappt ins Neue Testament mit meinem Hinweis auf die christliche Gemeinde. Und jetzt geht's im zweiten Teil der Predigt um das Wort Trösten im Neuen Testament. Und die Sprache dort ist griechisch. Trösten heißt hier Parakaleo. Das ist ein ganz wunderbares, ein sehr schillerndes Wort. Das heißt nämlich nicht nur trösten, sondern auch ermahnen und ermutigen. Uns kommt das bestimmt wie ein Gegensatz vor, trösten und ermahnen. Aber offenbar liegt beides für das Neue Testament nah beieinander, so nah, dass es in ein Wort sogar zusammenfällt. Wie beides zusammengeht, habe ich einmal vor Jahren erlebt bei der Beerdigung von Franz Kehl. Franz Kehl war der Gründer der gleichnamigen Firma, die hier gegenüber für die Besucher des Gottesdienst Anders über 100 Parkplätze zur Verfügung stellt. Franz Kehl war und ist für viele Menschen ein Vorbild an Großzügigkeit hier in Friesenheim und darüber hinaus. Bei der Trauerfeier für ihn war die katholische Kirche St. Gallus hier am Ort berstend voll und überall war zu hören, dass die Menschen trauern. Tränen zu sehen, Schluchzen zu hören. Und damals hielt der katholische Dekan Babelotzki, der jetzt ein Nachbar von mir ist an der Weinstraße, also nicht am selben Ort, aber am übernächsten Ort, die Predigt. Und an einer Stelle unterbricht er plötzlich die Predigt, lächelt und sagt, wir wollen nicht trauern wie die, die keine Hoffnung haben. Die Reaktion darauf, kein Schluchzen mehr, es ist still. Keiner traut sich mehr, ein Geräusch von Trauer von sich zu geben. Das war eine Ermahnung, zumindest kam sie so an und war doch unendlich trostvoll. Ja, wir haben eine Hoffnung. Wie gut, dass der da vorne uns daran erinnert. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und Gerd Babelotzky wollte bestimmt nicht sagen, dass man nicht weinen darf und dass man nicht schluchzen darf, wenn man traurig ist. Aber es war so eine Situation, eine ganz besondere, geschenkte Situation, wo zur richtigen Zeit das richtige Wort gesagt wird und alle das so empfinden. Sowas kann man nicht planen. Ich jedenfalls habe mich nie getraut, in all den Jahren bei einer Beerdigung ermahnend zu sprechen. Aber dort hat alles gestimmt. Es war wirklich tröstend. Gerd Babelotzky hat diesen so eingestreuten Satz aus dem Neuen Testament zitiert, aus einem Brief des Wandermissionars mit Namen Paulus. Der sagt einmal nämlich in einem Brief an eine Gemeinde: Ihr sollt nicht im Ungewissen sein über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Zur Zeit des Neuen Testaments war es nämlich so, dass viele in der christlichen Gemeinde damit rechneten, dass Jesus ganz bald wiederkommt. Und bevor jemand aus der Gemeinde gestorben ist, sollte er wiederkommen. Und nun starben aber die ersten Christen und die Ungewissheit stand im Raum. Was ist mit denen? Das war ein großes Problem in den ersten Gemeinden. Für uns etwas schwer nachzuvollziehen, unser Problem ist es weniger. Paulus ermuntert und ermahnt die Leute, sich doch vor Augen zu halten und immer wieder daran zu erinnern, an was sie da eigentlich glauben. Und diese Ermutigung, diese Ermahnung, die brauchen wir genauso wie die Leute damals. Wenn wir glauben, fährt Paulus fort, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zur ewigen Herrlichkeit führen. Also wie Jesus gestorben und auferstanden ist, so werden auch all die, die sich an ihn dranhängen, die an ihn glauben, die ihre Hoffnung, ihren Trost in diesem Jesus Christus sehen, so werden auch die sterben und mit ihm auferstehen. Und in den folgenden Versen erinnert Paulus die zweifelnde Gemeinde an das, was Jesus gesagt hat. Er erinnert an Worte der Heiligen Schrift und schließt dieses Kapitel mit dem Satz: So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und da steht dieses schöne Wort, trösten, parakaleo. Der Pate für den Gebrauch dieses Wortes ist Paulus. Er benutzt es sehr oft und gerne. Und es hat immer etwas Aufrüttelndes. Und ihr merkt, das geht über das Empathische hinaus. Bei Paulus ist der Trost, den er spendet, wie an dieser Stelle oft ein Hinweis auf die Bibel, auf die Heilige Schrift. Er spricht an anderer Stelle vom Trost der Schrift. Und ich möchte euch heute Morgen sagen und dazu ermutigen, wenn ihr trostbedürftig seid, dann sucht diesen Trost in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Wie das praktisch aussieht, erzählt Irmgard. Eine Frau, die mit mir als Teenager in einem Jugendkreis war und ich vor 14 Tagen wieder getroffen habe. Sie hat vor kurzem ihren Vater verloren, mit dem sie sehr eng verbunden war. Sie erzählt von ihrer Kühlschrankbibel. Irmgard liest viel in der Bibel. Sie sucht dort Trost und ist begierig, Trost aufzusaugen. Und immer wenn sie einen Vers findet, der sie tröstet, dann schreibt sie den auf einen kleinen Zettel und heftet den Zettel dann an den Kühlschrank, damit sie immer wieder im Alltag, wenn sie am Kühlschrank vorbeigeht, daran erinnert wird und sie so diesen Vers auswendig lernt. Damit Worte der Bibel uns trösten können, müssen sie in uns sein. Und das geht nur, wenn wir sie auch in uns haben, wenn wir sie auswendig drauf haben, wenn wir sie mit dem Herzen gelernt haben, wie es im Englischen heißt. Martin Luther sprach davon, dass die Spiritualität von Christen, und das war gestern im Seminar hier in diesem Raum unser Thema, dass die Spiritualität von Christen im Wesentlichen im Wiederkäuen von Bibelstellen besteht. Und es gibt ja so viel Gelegenheit zum Wiederkäuen von Bibelstellen, wenn sie denn in uns sind. Beim Autofahren zum Beispiel, ich muss jetzt so viel Auto fahren. Und das hilft meiner Bibelkenntnis ungemein. Oder beim Bügeln, beim Spülen, beim Kartoffelschälen, beim Staubsaugen, beim Rasenmähen, beim Warten im Wartezimmer beim Arzt. Auf guten Worten der Bibel rumkauen und dann gucken, was passiert. Das ist was ganz Wunderbares. Dann können sie uns aufbauen, ermutigen, trösten, auch ermahnen. Christen nennen die Worte der Bibel, die dazu die Kraft haben, Verheißung. Sie haben so viel mehr Kraft als unsere eigenen Worte, auch wenn die weise sein mögen und kraftvoll sein mögen. Aber Worte der Bibel wirken selbsttätig. Das steht so im Propheten Jesaja, dass das Wort des Herrn wirkt, hinausgeht und tut, was ihm gefällt. Das ist was ganz Wunderbares. Und für uns ist es gut, wenn diese Worte immer wieder auch Fleisch werden. Wir brauchen immer wieder was zum Anfassen. Worte der Bibel dürfen begreifbar, haptisch erfahrbar sein. Und zwei Beispiele dafür habe ich euch mitgebracht. Das ist ein Handschmeichlerkreuz. Und ich habe so oft erlebt, wie Menschen mit diesem Kreuz in der Hand gestorben sind. Wie schön, wenn das so die letzte Berührung ist. Aber auch für die Trauernden kann es ein Trost sein, dieses Kreuz zu betasten und dann zu denken, ja, daran glaube ich. Ich glaube daran, dass wie Jesus Christus in den Tod gegangen und auferstanden ist, so wird auch mein lieber Verstorbener, so werde auch ich durch den Tod gehen und auferstehen. Ich muss mich nur an ihn dranhängen. Oder diese Perlen des Glaubens, die hier in der Gemeinde ja viele Leute haben. Ich habe die auch nicht immer an, aber immer wieder. Und ich merke, sie tun mir gut. Gerade in Zeiten, in denen ich so ein bisschen aufgewühlt und nervös bin. Ich habe oft so was in den Händen, zum Beispiel Kulis, die ich dann kaputt mache, weil ich so nervös bin. Und es ist doch gut, wenn ich diese Nervosität, die in mir ist, produktiv nutze, indem ich mich erinnere an was, was mir wichtig ist. Und ich kann mit jeder Perle, die da drauf ist, eine Bibelstelle verbinden. Und da gibt es zum Beispiel die schwarze Perle, das ist die Perle des Todes. Und eine Perle der Stille davon entfernt ist die Perle der Auferstehung. Und eine Zeit der Stille davon entfernt die goldene Perle, die Gottesperle. Wie schön, sich daran im Alltag zu erinnern. Inzwischen ist mir die Perlenkette so gut vertraut, dass ich immer weiß, wenn ich sie berühre, was ich da gerade berühre. Ich habe schon ein paar von denen kaputt gemacht, aber das macht gar nichts. Man kann sie auch selber wieder flicken. Man braucht dann nur so einen Nylonfaden. Ich habe gemerkt, es gehen sogar Gitarre-Saiten. So viel zu Trost im Neuen Testament. Da ging es um Worte und zum Schluss auch darum, dass die Worte haptisch erfahrbar sind. Vielleicht hat euch das jetzt etwas verwirrt. Im ersten Teil der Predigt habe ich ja gesagt, Trost ist Dasein ohne Worte. Im zweiten Teil ging es dann aber um Worte, ums Reden, um Ermutigen und sogar ums Ermahnen und dass darin Trost liegt. Wann ist was dran? Schweigen, reden? Ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass die Erkenntnis dessen Gott schenkt. Er schenkt, das ist meine Erfahrung, ein Wort, ein Satz zur richtigen Zeit. Dietrich Bonhoeffer sagt, Christus geht in der Gemeinde durch die Reihen, während eines Gottesdienstes, während der Predigt. Ich habe das schon öfter erwähnt, ich finde es so wunderschön, dieses Bild, dass Christus durch die Reihen geht. Und er gibt jedem, was er braucht. Den ermutigt er, die umarmt er, die ermahnt er, den heilt er. Jesus Christus weiß selbst am besten, wer was wann braucht. Ich würde gerne euer Verständnis von Trost noch etwas erweitern. Im ersten Kapitel Trost ist Dasein, im zweiten Kapitel Trost sind Worte, die von Gott kommen. Und jetzt sage ich, der Trost, der nie vergeht, der immer besteht, überbietet beides weit. Dieser Trost ist sein Sein. Der unvergängliche Trost. Der Heidelberger Katechismus, das ist das Lehrbuch des Glaubens, das früher hier in die Pfalz, auch in Ludwigshafen, die Kinder beim Konfirmandenunterricht auswendig gelernt haben. Dieser Heidelberger Katechismus beginnt interessanterweise mit der Frage, was Trost ist. Er beginnt nicht, wie man das von einem Katechismus erwarten könnte, mit der Frage, wer oder was Gott ist, sondern mit der Frage, was Trost ist. Die erste Frage. Und auch wenn man den Heidelberger Katechismus nicht auswendig kennt, diese Frage kann man auswendig kennen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin. Darum geht es. Das ist unvergänglicher Trost. Das meinte auch Dietrich Bonhoeffer, als er sich in Berlin-Tegel in der Zelle, wo ihn die Nazis gefangen hielten, sich immer wieder gefragt hat, wer bin ich? Und er endet damit, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Sein Sein ist unvergänglicher Trost. Das meinte Martin Luther, als er im Lied »Nun freut euch, lieben Christen, mein« dichtete, »Ich bin dein und du bist mein, uns soll der Tod nicht scheiden.« Und das steht auch auf der Taufglocke drüben im Gemeindezentrum des DBZ, Jesaja 43, Vers 1. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sein Sein ist unvergänglicher Trost. Wem gehört mein Leben? Wenn es mir gehört, wenn ich es noch selbst fasse, in Händen halte, nicht loslassen kann, dann bin ich nicht im Trost drin. Oder es gehört Gott, ich habe es ihm gegeben und dann lebe ich im Trost. Viele Menschen sagen, toll, dass du als Christ so eine Gewissheit hast, hätte ich auch gerne, aber du glaubst, ich kann nicht glauben, ich habe es probiert, es funktioniert nicht, ich schaffe das nicht. Ich will ernste Glaubenszweifel nicht kleinreden, aber oft steckt hinter solchen Aussagen auch, dass Menschen die Kontrolle behalten wollen über ihr Leben. Christsein heißt, ihm mein Leben geben und dann sein Sein. Seht ihr, es geht nicht so sehr um das, was jemand sagt oder tut, sondern um den Zustand, in dem ich lebe. Wie schön, wenn die Anwesenheit eines Menschen trostvoll ist, darum ging es in Kapitel 1. Wie schön, wenn Worte immer wieder trostvoll sind, darum ging es in Kapitel 2. Aber der unvergängliche Trost ist sein Sein. Im Trost bist du, wenn du Hörer nicht nur Zuhörer bist, sondern wenn du Sein bist. Vielleicht hast du schon viele Predigten im Gottesdienst anders gehört. Wenn du nicht Sein bist, bist du nicht im Trost drin. Dann sind alle schöne Predigten, die schöne Musik, nur Berührungen an der Oberfläche, wie ein Pflaster, das immer wieder erneuert werden muss. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wie geht das Sein Sein? Wie mache ich das? Da möchte ich dir als Antwort ein Erlebnis schildern von meiner Frau. Die war vor ein paar Jahren mit ihrer 4. Klasse beim Tag der offenen Tür im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz, gemeinsam mit Dutzenden anderer Schulklassen. Der Tag war anstrengend und einem Mädchen war die ganze Zeit schlecht. Immer wieder hat sie geweint und sich übergeben. Nichts und niemand konnte sie trösten. Bis sie am Bahnhof angekommen, ihre Mutter sah. Sie rannte auf ihre Mutter zu und ließ sich dann fallen in die Arme ihrer Mutter und vergrub ihren Kopf darin. Und die Mutter nahm ihr Viertklässlerkind auf wie ein Kleinkind, wie ein großes Baby und trug es auf ihren Armen. Und alles war gut, Ruhe und Frieden. Wie das geht, sein, sein, wie man das macht, ganz einfach. Einfach fallen lassen in die Arme Gottes und den Kopf in ihn vergraben. Er wird in der Bibel genannt Gott allen Trostes. Und er ist so für uns erfahrbar, wie eine Mutter, die uns in die Arme nimmt. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Sag Gott, und ich wünsche dir, dass du ihn so erfährst und dass du sein bist. Amen.